Ja, jetzt möchte ich unseren ersten Vortragenden ankündigen, den Jörg Thiemann-Linden. Und er wird sprechen zum Thema die Fußgängerzone, Genese und aktuelle Weiterentwicklungen. Herr Linden war die meiste Zeit als Stadt- und Verkehrsplaner gearbeitet. Von Hause aus ist er Diplom-Geograf und hat aktuell ein Büro in Köln und hat sich sein Leben lang sehr viel mit Mode Shift im Rad- und Fußgängerverkehr beschäftigt. Er hat Kommunalverwaltungserfahrung und großstädtischen Verkehrsplanungen, zum Beispiel war er im Planungsamt Halle, und hat sich insgesamt immer mit Radverkehrsstrategien und Fußverkehrsstrategien auseinandergesetzt, zum Beispiel auch zum Fußverkehr in Hamburger Stadtteilen, und er beteiligt sich auch am neuen Radverkehrskonzept des Freistaates fürs TNIL. Ja, außerdem ist er in der Forschungsgesellschaft FGSV tätig, in Arbeitskreisen zum Fuß- und Radverkehr auf gemeinsamen Flächen, zu barrierefreien Verkehrsanlagen, zu Radverkehrsanlagen und zu Radschnellverbindungen. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Ja, danke für die nette Einführung. Guten Morgen zusammen. Ich kann auch ergänzen, da unten steht SRL, Arbeitskreis Straßenraum, dass vieles von dem, was ich vorstelle, jetzt aus der Diskussion in einem Arbeitskreis von dem Stadtplanungsverband SRL kommt, die auch andere Kollegen aus München mit dabei da mitdiskutieren. Und ich werde jetzt eben ganz, ganz wenig zum Thema Radverkehr sprechen, sondern einfach einmal über die Herkunft der Fußgängerzone eingehen und dann, was es so an aktuellen Weiterentwicklungen gibt. Um das Bild, das ist ganz hier in der Nähe, der Fischmarkt, der auch vor ein, zwei Jahren für die gute Gestaltung einen Preis gewonnen hat. Und dann aber als Kontrast dazu ein ganz breiter Boulevard in Brüssel, den viele vielleicht noch als ziemlich voll mit Autos kennen und wo es jetzt so sonderbare Schuber gibt, wo man also jetzt so eine Art Sperre rausziehen kann zu bestimmten Tageszeiten. Da steht drauf, Fußgänger wird König. Also ich fange meine Hauptpunkte einmal zur Erschwerung, wie gesagt, und dann sind die Fußgängerzonen so, wenn man mal deutschlandweit guckt, doch relativ gleich. Was sehr interessant ist, ist so die Ränder der Fußgängerzonen, dass es auch Typen von Fußgängerzonen gibt. Weiche Fußgängerzonen hat mal einer genannt, die nicht so richtig nur Fußgängerzonen sind, auch wenn sie so ausgeschildert sind, sondern wo es ziemlich viele Ausnahmen gibt und dadurch auch ziemlich viel Verkehr, Autoverkehr. Was neu ist, temporäre Fußgängerzonen, finde ich ein sehr spannendes Thema, gibt es noch nicht so viel. Und dann natürlich hat das Feuilleton schon sehr viel über die Fußgängerzonisierung der Städte geredet. Also nach wie vor gibt es da ziemlich viel Widerspruch, aber auf der anderen Seite siehe Brüssel auch sehr große, ambitionierte Projekte, die dann nochmal einen Qualitätssprung bieten. Ja, dann habe ich Glück gehabt, ich habe nämlich von einer Ecke, das ist jetzt Kröpke, Mittelpunkt der Stadt Hannover, mal die drei Phasen, um die es jetzt eigentlich geht. Wir haben einmal so um 1900 herum ein Bild, wie Sie es auch eher aus den Städten kennen, wo alles durcheinander huselt, hier ist noch eine Pferdebahn dabei, ist jetzt einmal 120 Jahre her, etwa 50 Jahre her, ein halbes Jahrhundert. Das sieht in derselbe Ecke ganz anders aus, neuer Pavillon. Wir sehen da einen Autostau, die Straßenbahn, unendlich viele Menschen und dann irgendwie so das Bild heute, auch so die letzten 20 Jahre mehr oder weniger geblieben. Die Straßenbahn ist als Stadtbahn unter der Erde. Wir haben jetzt hier eine relativ große Fußgängerzone, auch der Pavillon ist wieder ein ganz anderer geworden. Und das zeigt so ungefähr, auf was die Idee Fußgängerzone reagiert hat. Und der österreichische Stadtplaner Paul Burgstall hat da jetzt vor einiger Zeit einen interessanten Aufsatz geschrieben, der sich mit der Entstehung des Ganzen beschäftigt. Und er hat das unterschrieben mit das Ende der Begegnungszone. Denn das hier ist ziemlich genau das vor 100 Jahren, was man heute zum Teil wieder planerisch versucht hinzubasteln als Begegnungszone. Und das Ende der Mischung ist etwas, was ein interessanter Aspekt ist, den man nie vergessen darf in der Historie, weil nämlich mit dem Aufkommen des Autos eine große Verkehrsrevolution, vor allem eine große Umerziehung stattgefunden hat. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Schweiz. Viele denken, das war in den 30er Jahren, als die Straßenverkehrsordnung erfunden wurde, mit den vielen Restriktionen für Fußgänger und Radfahrer, nur eine rein deutsche Sache. Der Nazi-Regierung, die gab es aber sozusagen in ganz Europa. Und das reagierte darauf, dass es doch immer mehr Autos gab. Damals gab es auch überhaupt kein Tempolimit, zumindest in der Nazi-Zeit hat man das Tempolimit auch innerorts völlig abgeschafft. Und weil es auch gerade bei den Olympischen Spielen 1936 mit viel internationalem Publikum peinlich war für die Regierung, wie viele Radfahrer da unterwegs waren und wie wenig Autos. Da gibt es auch interessante historische Studien zu, also zu der Entstehung der Zeit, als die StVO geprägt wurde, wo zum Beispiel bis heute ja den Radfahrern verboten ist, nebeneinander zu fahren, als sicher auch eine Frage der Autoförderung und dann dieser 25-3 wird immer wieder auf dem Verkehrsgerichtstag diskutiert, der sagt, dass eigentlich Fußgänger auf der Fahrbahn nichts zu suchen haben, auf kürzestem Weg quer zur Fahrtrichtung schnell die Fahrbahn verlassen, Umwege über Ampelkreuzungen zu machen. Also das ist eigentlich alles Ergebnis dieser großen Umerziehung in den beginnenden 20er Jahren bis in die 30er Jahre. 1920 ist sozusagen eine Geburtsstunde der Ampel. In Detroit wurde dann die erste Ampel in Betrieb genommen. Und heute haben wir das natürlich völlig verinnerlicht. Und jetzt ist die Frage, was hat diese räumliche Separierung im Straßenraum da zu tun mit dem Thema Fußgängerzone? Und dazu auch nochmal ein Blick in dieselbe Zeit. 1933 gab es den architektischen Zion-Kongress, später wurde daraus die Charta von Athen und die dann auch eine ganz neue Vision von Stadt hatte, die vor allem auf Basis sehr schneller Straßen funktionierte. Aber was oft vergessen wird, ist, dass es nicht nur die schnellen Straßen war, sondern hier, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man so kleine Ameisenstraßen hier drüber. Das sind dann also die Fußgänger und es gibt natürlich die Fußgängerperspektive, also diese Idee der modernen Stadt, die hat beides umfasst. Also nicht nur die schnellen Straßen mit der Schönheit der Geschwindigkeit, wie man damals sagte, sondern eben auch öffentliche Plätze und vor allem Grünanlagen, die dann separat für die Fußgänger gedacht waren. Und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass das sozusagen auch die Geburtsstunde der Fußgängerzone war. Hier ein Stadtmodell von Halle Neustadt. Einiges davon ist nicht gebaut worden, aber diese Fußgängerzone hier in doppelstöckig, die liegt hier abseits, mitten zwischen den Hochhäusern, die man von weitem sieht, und die Magistrale, heute fährt zusätzlich die Straßenbahn, ist sozusagen dann Teil der Autoerschließung, aber dann weitgehend ohne Läden, sondern die Fußgänger sollen sich dann hier versorgen und das hier war mehr oder weniger trotz dieser nahen Umbebauung eine große Verkehrsader. Dann die Frage, wo gibt es die ersten Fußgängerzonen? Und allgemein heißt es immer, in Rotterdam, in der kriegszerstörten Innenstadt, gab es 1953 diese Fußgängerzone, Leinbahn heißt sie, mit diesen Pavillons. Das sei die erste Fußgängerzone in Europa, das liest man überall, aber gleichzeitig gab es auch zum Beispiel in Deutschland die ersten Fußgängerzonen in einer ähnlichen Situation von kriegszerstörten Städten. Vor einigen Jahren wurde die erste deutsche Fußgängerzone gefeiert, wie hier oben in der Süddeutschen Zeitung genau beschrieben. 60 Jahre und ein bisschen öde, das ist dann halt die Treppenstraße, weil der direkte Weg von dem historischen Stadtkern von Kassel zum Hauptbahnhof ziemlich bergauf geht und da hat man halt auch mal sich auch städtebaulich was Besonderes einfallen lassen, auch mit ziemlich geringer, nicht so hoher Bebauung und pavillonartig. Die Stadt Kassel hat in der Zwischenzeit versucht, indem sie diesen Höhensprung so seitlich an einem Shoppingcenter Innenstadt Mall anbindet, die etwas weiter zu belegen, aber insgesamt ist sie doch zumindest für den Einzelhandel etwas an den Rand gerückt, aber interessant, wie man hier sieht, Gastronomie. Also ein wichtiger Punkt allgemein in der aktuellen Diskussion um Fußgängerzonen ist, ob überhaupt die Fußgängerzonen künftig so stark vom Einzelhandel leben werden, angesichts von Onlinehandel und Shoppingcenter auf der Grünen Wiese, oder ob nicht das Thema Gastronomie eine größere Rolle spielen sollte. Wenn man genauer recherchiert, stellt man fest, da gab es gleichzeitig in Kiel und in Stuttgart auch im selben Jahr Eröffnung einer Fußgängerzone, sozusagen im Bestand von einer historischen Geschäftsstraße. Und die allererste Geschäftsstraße in Essen, die Haupteinkaufsstraße, Kettwiger Straße, wurde schon 1927 als fahrverkehrsfreie Straße, hat man das damals genannt, sozusagen mit Hausmitteln gesperrt und war sozusagen dann auch eine Form von Fußgängerzone. Heute ist Fußgängerzone in gewisser Weise ein Standard, das ist jetzt mal so ein Systembild von der nordrhein-westfälischen AGFS, heißt sie dort, wo man sieht, das gehört einfach dazu. Hier hat man die Fußgängerzone mit so ein paar Armen, nicht die ganze Altstadt und der Cityring drumherum geht die Fußgängerzone, sondern es gibt auch normale Straßen zugänglich, dann hier über einen Fußweg, der unter der, also mit einer Unterführung durch, unter dem Cityring durchgeht. Dann haben wir neben dem Cityring noch einen zentralen Fußrundweg. Da denken viele natürlich an die historischen Wallanlagen, die grün sind und wo man in vielen Fällen dann den Cityring reingepackt hat, um dann halt in der Mitte das KZ frei zu haben. Und wenn man genauer guckt, gibt es schon so Prototypen, aber das ist nicht so ein rundes Ding, sondern es ist meist aufgespannt zwischen dem Marktplatz, sag ich mal, als signifikantem politischen Zentrum mit den großen Gebäuden. Auf der einen Seite hier, das ist eine Mittelstadt im Ruhrgebiet, Mörs, das ist also hier ungefähr. Hier hat man wieder diese Wallanlagen und hier liegt jetzt der Cityring drin, in diesem Fall nur ein Halbring, weil hier sich ein großer Schlosspark anschließt. Und interessant ist, dass es jenseits des Wallrings so eine Art Bahnhofstraße weitergeht. Der Bahnhof liegt hier noch ein bisschen weiter draußen, aber dadurch, dass in vielen Städten der Busbahnhof auch am Bahnhof liegt, hat man dort also eine ganz besondere Lagekunst, einen hohen Zugangswert für einzelne Standorte, sodass man sehr oft die Fußgängerzone hat. Einmal in dem Teil der Altstadt, der Richtung Bahnhof orientiert, und dann von der anderen Seite vom Bahnhof aus Richtung Altstadt werden, so in der Peripherie, normale Straßen, sozusagen das hintere Altstadt ist, wo dann ganz normale Wohnstraßen sind, vor allem dann, wenn da die Kriegszerstörung noch drüber gegangen ist. Die große Welle der Fußgängerzonen, die war schon in den 70er Jahren. Ich erinnere mich, als ich zu meinem Geografieprof in Bonn wollte und sagte, ich will was meine Diplomarbeit zum Thema Fußgänger machen. Auch hat er gesagt, das ist doch kalter Kaffee. Fußgängerzonen haben wir doch vor 10 Jahren schon abgehandelt. Na gut, es ist dann auf dem Umweg über Gerontologie, also dann trotzdem noch eine schöne Masterarbeit, schöne Diplomarbeit geworden zum Thema Fußverkehr. Aber was da in den 70er Jahren als Kampf tobte und eigentlich fast in allen Städten war, dass die Einzelhändler sagten, unsere Kunden kommen in erster Linie mit dem Auto, vielleicht auch eine historische Erinnerung aus der Zeit, als sozusagen die reichen Leute allein mit dem Auto vorfuhren oder die Erfahrung, dass wenn jemand einkauft, nur einmal in der Woche, wenn man sich den Kofferraum vorlegt, während dann hier die Radfahrer sozusagen genauso viel Geld ausgeben, nur halt mehrmals in der Woche kommen und frischer und so viel, wie man hat, im Fahrrad erfahren kann. Das ist jetzt mal eine schöne Darstellung von den vielen, vielen Studien, die es gibt, die einmal erhoben haben, mit was für einem Verkehrsmittel kommen denn jetzt die Leute ins Zentrum und dann natürlich gleichzeitig die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler gefragt haben, was denkt ihr denn, wie die Leute kommen? Und da hat man diese Wahrnehmungsverzerrung, die sich auch in deutschen Studien immer wieder darstellt, dass also der Autoverkehr viel zu hoch eingeschätzt wird. In Wirklichkeit aber, wenn man sozusagen die Zahl der Passanten und der Einkäufer sieht, in Wirklichkeit viel weniger ist. Fußgänger und Radverkehr und ÖV wird dann oft unterschätzt. Also eine heiße Diskussion, die zum Teil erst durch den Generationswechsel der Einzelhandelsvertreter dann irgendwann zugunsten einer Fußgängerzone entschieden wurde, dass man also den Anspruch aufgibt, überall im Auto bis vor das Schaufenster zu fahren. Da gibt es einen Geografie-Prof, Rolf Monheim von der Uni Bayreuth, das ist sozusagen der Fußgängerzonenforscher in Deutschland, und der hat mit seinen Studis von Bayreuth aus natürlich dann hier in Franken hauptsächlich sehr, sehr viele interessante Sachen erforscht und dokumentiert. Hier ist das Beispiel Nürnberg, wie sich das entwickelt hat von so kleinen Zwickeln wie am Marktplatz und dann eine einzelne Fußgängerzone in Rot, bis wir dann heute sozusagen ein großes, verästeltes System haben, dann auch mit diesen unterschiedlich eingefärbten Sektoren innerhalb der Altstadt, wo man also nicht von einem Sektor in die andere fahren kann, sondern quasi nur rein und raus. Und er hat dann auch in einer tollen Zeitreihe über 20 Jahre sehen können, dass sich dann auch das Verhalten geändert hat. Was hier dargestellt ist, ist, wie viel Geschäfte pro Besuch die Leute besuchen. 7 und mehr ist das dunkelbraune, dunkelrote und 1 bis 2, also quasi nur kurz reinfahren, einkaufen und wieder raus, ist dann das Gelbe. Und man sieht einen ziemlich klaren Trend über die 20 Jahre, wo also die Fußgängerzone entwickelt wurde, dass die Leute dann auch länger geblieben sind, längere Aufenthaltszeit haben, mehr besorgt haben und was sicher auch Interesse der Einzelhändler ist. Übrigens, was sehr interessant ist, gerade am Beispiel Nürnberg, wie weit die Leute bereit sind, vom Parkhaus aus zu laufen, weil das doch eine sehr große Fußgängerzone ist. Es gibt ein paar Städte, die haben eine sehr große Fußgängerzone, Mainz zum Beispiel, oder es gibt auch welche Städte, die haben sehr kleine Fußgängerzonen, Hamburg, München, Köln, die ganz großen Städte, Berlin hat fast keine Fußgängerzone, also Köln, wo ich herkomme, merkt man das daran, dass dann halt die Preise in den Einkaufsstraßen jetzt für die Einzelhändler extrem hoch sind, dadurch also nicht so eine Vielfalt ist wie eine breite Fußgängerzonen wie in Nürnberg, sondern sich alles dann auf wenige Fußgängersträßchen konzentriert und Köln wird es sicher gut tun, wenn dann auch mehr Fußgängerzonen ausgeweitet wäre, um dann eine bessere einführende Struktur zu kriegen. Dann gibt es ein großes Problem von Fußgängerzonen, dazu ein paar Bilder und Beispiele, nämlich, dass mitten durch die Fußgängerzone eine Hauptverkehrsstraße geht. In dem Fall in Nantes ist das ein Fluss, der abgedeckt ist, wo also links und rechts dieses Flusses dann die mittelalterliche Stadt Nantes entstanden ist. Dieser Deckel ist dann irgendwann zu einer der ersten Tempo 30 Hauptverkehrsstraßen in Frankreich geworden und jetzt seit einiger Zeit ist es sozusagen eine Umweltverbundachse, die quasi nur noch für Bus, Straßenbahn, Fahrrad und natürlich Ladeverkehr da ist. Und hier sieht man mal zum Beispiel, wie frei man dann sozusagen die Verbindung zwischen den beiden Fußgängerteilen dann auch organisiert hat, dass also Fußgänger quasi ohne nachzudenken, ja, auf die Straße, da muss man das schon achten, dann von einem Teil in den anderen wechseln kann, um zu verhindern, dass der kleinere Teil, sozusagen der Schwanz der Fußgängerzone, dann zu sehr abgehängt wird und möglicherweise, wenn Kaufkraft runtergeht, dann sich auch zurückzieht und abstirbt. Ähnliches Beispiel haben wir in Ulm. In Ulm war es vor allem die Kriegszerstörung und der Plan, da eine Riesenstraße mit Straßenbahnachse, die nie gekommen ist, quer durch die Altstadt zu legen, zwischen dem Rathaus und dem Münster. Das ist inzwischen sozusagen als Stadtreparatur auch städtebaulich angegangen worden. Diese blauen Felder sind also Gebäude, die sozusagen in die Mitte der Straße gesetzt wurden. Hier rechts sieht man die anspruchsvolle Architektur mit Kunstmuseum. Es sind zwei Straßen übrig geblieben, die dann auch für Altstadt entsprechend proportioniert sind. Auch so eine Art Cityring mit über 10.000 Kfz pro Tag bei Tempo 20. Dann gibt es die Hauptbusachse in der zweiten Straße. Und auch da, weil eben ständig Fußgänger unterwegs sind, ist das wunderschön zu beobachten, wie die Fußgänger, ohne dass da jetzt irgendeine Ampel oder Zebrastreifen oder sowas ist, sich dann auch gegenüber einer großen Dichte von langsam fahrenden Autofahrern durchsetzen können. Das letzte Beispiel, Rosenheim, auch da geht eine Hauptstraße mit 10.000 tägliche Verkehrsbewegung mitten durch die Fußgängerzone durch und auch da natürlich der Versuch, das irgendwie zu überbrücken. Auch hier mit Tempo 20 Zone, Fußgänger, Zebrastreifen ist man nicht mehr so zufrieden mit, weil alle Leute dann an dem Zebrastreifen konzentriert queren und dadurch nicht mehr genug Autoverkehr durchkommt. Das heißt, eigentlich wäre es besser, man würde die über den ganzen Platz überall zwischen den Autos queren lassen und um dann auch den Autofahrern noch eine Chance zu geben, wenn richtig viel los ist in der Innenstadt, da gut bei den Fußgängern durchzukommen. Und wir haben jetzt halt die Fußgänger, diesen Zebrastreifen, die Vorrang, was sicher dann auch Diskussion war im Gemeinderat. Das ist der eine Fall, wo Fußgängerzone doch mit ziemlich viel Autoverkehr konfrontiert ist und wo wir inzwischen in der planerischen Trickkiste eine ganze Menge an Möglichkeiten haben, da das trotzdem irgendwie zu managen. Der zweite Fall, weiche Fußgängerzone, ist die Situation, dass eine große Altstadt erstmal komplett mehr oder weniger Fußgängerzone ist. Das ist hier in Lübeck, der große Stadtplatz Sand heißt der. der auch als Fußgängerzone ausgeschildert ist, aber damit ganz viel kleingedruckt auf dem Zusatzschild, wer halt ausgenommen ist. Und dann, da geht der Busverkehr durch, die Taxen, die Anwohner, die dort in der Altstadt wohnen und Garagen haben im Hinterhof und die Anbindung, sodass da auch trotz Fußgängerzone eine ganze Menge an Kfz-Verkehr dann übrig bleibt, sich auch eine planerische Herausforderung, das so zu dosieren, dass die Fußgänger nicht behindert werden. In dem Zusammenhang vielleicht noch der Hinweis, es gibt zwei verschiedene Sorten von Fußgängerzonen. Die eine ist gewidmet, wo also ausdrücklich der Fußgänger dem Fußgänger dieser Platz gegeben wurde, durch Teileinziehung nennt man das, straßenrechtlich geregelt, eigentlich nur Fußgänger, ein paar wenige Ausnahmen, aber die meisten Fußgängerzonen sind gar nicht Fußgängerzonen im straßenrechtlichen Sinne, sondern nach Straßenverkehrsrecht, nach der StVO mit Zufahrtsbeschränkungen versehen, wo dann halt auch diese vielen Ausnahmen kommen. Anderes Beispiel, jetzt auch wieder mal eine Bahnhofstraße, das ist sozusagen die Bahnhofstraße von Hamburg, zwischen Hamburger Hauptbahnhof, Mönckebergstraße und dann dem Rathaus. Eine Straße, wo auch mal sehr, sehr viel Verkehr durchging. Und heute ist das halt so eine der Haupteinkaufsstraßen von Hamburg überhaupt. Auch dort mit einer hohen Bus- und Fahrrad- und Taxidichte. Und es ist ganz erstaunlich, Tempo 15 ist dort vorgeschrieben, wie gut, der 25 ist, da steht das Schild, ja, wie gut das dann trotzdem funktioniert, aber auch wahrscheinlich deshalb, weil die Busfahrer natürlich Profis sind und sich dann an das Tempolimit halten. Ja, und diese weichen und harten Fußgängerzonenteile, die kann man ganz schön erleben, wenn man einmal von Norden mit dem Fahrrad manchmal einmal quer durch die große Ingolstädter Innenstadt fährt, also man kommt von Norden an mit Separation, mit Radwegen, dann kommt so ein Bereich, Tempo 30, wo viele Busse halten und eine Art Busbahnhof, wo viele Fußgänger kreuz und quer laufen, praktisch haben nach dem 25.3 STVO da die Fußgänger nicht zu suchen. Aber sie benutzen das wie andere Busbahnhöfe auch, und trotz Tempo 30 jetzt als, also nach Stadt Shared Space. Dann kommt eine Mischverkehrsfläche mit Tempo 10. Dann kommt Fußgängerzone. Weiche Fußgängerzone heißt, da darf Fahrrad und Bus durch. Und die harte Fußgängerzone, die läuft quer dazu. Also diese Konsumrennstrecke, wo dann die Warenhäuser sind. Und auf der anderen Seite, wenn man rausfährt, kommt diese A-Folge das gleiche wieder rückwärts, bis man dann über die Donau fährt. Dieser rechte blaue Zipfel wird jetzt gerade umgebaut, weil auch dort die alten Fußgängerzonen sind ein halbes Jahrhundert alt, die werden jetzt einfach aufgefrischt und um auch ein besseres Ambiente zu kriegen und damit dann entsprechend dann auch der Einzelhandel investiert. Das sind jetzt diese Bereiche, wo halt weiche Fußgängerzone ist und so, wo man also sieht, dass die Busse dann langsam auch quer durch Stadtzentrum durchfahren. Und das Interessante ist, dass die ganze Konstruktion ist schon über 20 Jahre alt. Das war mal Teil eines Großversuchs, flächenhafte Verkehrsberuhigung, wo Ingolstadt dann teilgenommen hatte. Ja, das Thema Fußgängerzone ist auch für die Leute, die City-Marketing machen, so ein Problem, weil sie auch so eine scharfe Grenze haben. Also hohe Qualität zu Fuß drinnen, aber dann die Ödnis von normalen Verkehrsstraßen draußen. Hannover hat da sehr stark drauf reagiert, hat an verschiedenen Stellen, so an den Rändern der Fußgängerzone, die Übergangsbereiche angeschaut. Das heißt, man kommt mit dem Auto hier an, da geht es jetzt nicht weiter, sondern man biegt rechts ab in die nächste Erschließungsstraße wieder raus. Und diese Kreuzung hier, Platz der Wetterstellung heißt er heute, ist entsprechend schön gestaltet und Fußgängerzone, so dass man sie auch mit dem Auto in diese Erschließungssituation mit benutzen kann, bevor es dann in die echte Fußgängerzone reingeht. Und dieses Prinzip, dass es so einen Kranz von weicher Fußgängerzone zur harten Fußgängerzone gibt es an sehr, sehr vielen Stellen. Mir ist das mal in Bad Kissingen aufgefallen, wo ein Kurort, der natürlich was fürs Image tun muss. Und diese braune Fußgängerzone, wie man sie schon länger hatte, ist also an verschiedenen Stellen so etwas erweitert, hier in pink markiert, auch hier die Kurpromenade Fußgängerzone um verkehrspolitische Bereiche, hier sieht man das Schild, und dann nochmal einen Ring drumherum, wo dann auch der City-Ring auf Tempo 30 Zone gemacht ist. Also man sieht, dass das Thema Fußgängerzone ganz anders, als es jetzt ganz ursprünglich war, nicht mehr so eine scharfe Kante hat, dort die Autowelt, dort die Fußgängerwelt, sondern dass das sich inzwischen, um Qualität reinzubringen, dann auch sehr schön abstuft. Mein Lieblingsbeispiel ist die Stadt Memmingen, wo man sozusagen fast die komplette Altstadt als Fußgängerzone designt hat. Das sind, wenn man genau hinguckt, weil man sehen kann, sind so rosa Flächen, die sind jetzt also verkehrsrechtlich Fußgängerzone. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe Geschäftsstraßen, zum Beispiel die Busachse vom Bahnhof aus, hier aus der Stadt raus, hier haben wir das Bild dazu, die genauso gestaltet sind wie die Fußgängerzone drinnen, sodass man dort also auch nur parken darf, wenn es extra markiert ist. Und man könnte also dann, wenn man sagt, wir wollen die Fußgängerzone schrumpfen lassen oder erweitern, quasi nur noch die Schilder austauschen, und hat aber dieses Design durch diese Schrittgeschwindigkeit, also durch das Thema verkehrsberuhigter Bereich aus der SDVO-Beschilderung, schon als so eine Art weiche Fußgängerzone um die Harte drumherum. Und wenn man jetzt mal international rumschaut, dann ist man erstmal beeindruckt, wie unterschiedlich, ja in Deutschland eigentlich auch schon, wie unterschiedlich inzwischen in neuester Zeit Fußgängerzonen gestaltet werden. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass die Städte weg wollen von dieser Normierung für schnelle Durchfahren, wo immer die gleichen Markierungen, Ampeln und Schilder sind, was halt das Auto braucht, wenn es schnell durchfahren muss, sondern da darf es dann auch mal unverwechselbar werden, wie hier in der Kleinstadt Wattenwillisau mit diesem Zähringer Marktplatz. Aber auch so nach der ländlichen Tradition, dass man reinfahren kann, wenn es nicht zu viel wird. Hier ist es der Denkmalschutz in der Stadt in der Poebene in Italien, wo man einfach eine historische Form wieder bringt und sieht, dass das auch verkehrlich ganz gut funktioniert. In Gloucester in England ist eine besondere Situation, weil neben der Altstadt ein Hafengebiet ist. Und dieses Hafengebiet ist inzwischen die Freizeit Einrichtungen und sozusagen Innenstadterweiterung, nur dazwischen, ups, Mann, das war der falsche, aber, na, ups, sorry, aber dazwischen läuft der Cityring lang und der ist natürlich eine Barriere von der Fußgängerzone, Altstadt, Kathedrale und so runter zum Hafen zu kommen. Deshalb hat man auch hier das ganz einladend gemacht und hat auch diesen Übergang, diesen Platz dann mit dieser Stele nochmal was besonders Signifikantes gegeben. Das letzte Beispiel, das ist in Olpen, das ist eine Kleinstadt in Belgien bei Aachen, die quasi zwei Drittel der gesamten Geschäftsstraße so umgebaut hat, dass es Fußgängerzone ist, aber weil das dann auch im Tal liegt und topografisch schwierig ist, geht da trotzdem viel Verkehr durch und das ist dann eben nach dem belgischen Straßenverkehrsordnung die größte Begegnungszone sogar, die es in Belgien gibt. Hier haben wir jetzt mal alle vier Länder. Deutschland ist sozusagen langsam umzingelt von anderen Ländern, die diesen Gedanken Begegnungszone in unterschiedliche Form in ihre SDVO aufgenommen haben. Die Schweiz war einer der früheren, das ist auch so ein kleines spielendes Kind, hier in Belgien auch, mit dem Ball. Das sieht man hier in Österreich inzwischen nicht mehr. Und das ist sicher eine Frage, wann irgendwann Deutschland dann nachzieht, dann auch eine saubere Lösung jetzt verkehrsrechtlich für diese weichen Fußgängerzonenränder mit anzubieten. Ja, noch ein paar Themen, was einfach zur Qualität inzwischen dazugehört, auch damit viele Face-to-Face-Kontakte und Kreativität in der Stadtbevölkerung so stattfindet. Das ist das Lieblingsthema von vielen Gestaltern jetzt, das Thema Sitzgelegenheiten. Gerade mal bei provisorischen Fußgängerzonen, das ist hier die Seine-Uferstraße in Paris, die jetzt erstmal provisorisch zur Fußgängerzone wird, mit vielen Spiel- und Sportmöglichkeiten, mit provisorischen Sitzgelegenheiten oder etwas, was mir besonders gut gefällt, jetzt in Rotterdam, wo man die Straßenbahnachse in einem Rasenplatz in so ein kleines Tälchen eingefügt hat, was irgendwie ganz nett aussieht, wo man dann auf der Seite entlang dieses Tälchen, entlang dieser Straßenbahnachse dann auch über lange Strecken dann die Sitzgelegenheit hat. Das Zweite ist, wir haben jetzt im technischen Regelwerk, gerade die Rast wird ja neu gemacht, viele Diskussionen um resiliente Straßenräume, die also auch mit Hochwasserereignissen klarkommen und die vor allem mit Hitze im Sommer klarkommen. Das ist jetzt ein Beispiel aus Köln, ganz frisch eröffneter Platz, der das versucht auch zu berücksichtigen, im hellen Belag, der viel abstrahlt, sich nicht so aufheizt, mit großen Bäumen, die Schatten spenden oder dann auch andere Ideen, die man halt jetzt aus Mittelmeerraum mit Brünschen und so weiter benutzt. Auch etwas, was jetzt gerade überall zu sehen ist, wenn Fußgängerzonen erneuert werden, auch wenn das ein teurer Spaß ist, diese Brünschen wegen der Hygiene und der Wasserqualität, aber es ist halt etwas, was die Menschen lieben und dann auch dazu führt, dass sie länger Aufenthalt haben und dann auch mehr einkaufen. Ja, ich war gebeten worden, wenigstens einen Punkt noch zu dem Thema zu sagen, wie sind denn jetzt die Radfahrer in die Fußgängerzone gekommen? Ich habe eine ganze Reihe Kollegen gefragt, aber das gab nicht so ein klares Bild, sondern alle jetzt in meinem älteren Alter haben gesagt, ja, ich hatte das erste Mal damit zu tun, als wir als ADFCler oder sowas dann unsere Fußgängerzone freigekämpft hatten. Jede Stadt war da anders. Wenn ich da die Kolleginnen und Kollegen fragte, ich gehe jetzt mal von meiner Heimatstadt Köln aus, da gibt es diese Schildergasse, einer der Straßen mit der höchsten Fußgängerfrequenz überhaupt. War klar, indiskutabel, dort Radfahrer durchzuschicken. Und erst jetzt, Viertel oder halben Jahr, ist sie also geöffnet worden für ab 20 Uhr und sonntags. Vorher war das indiskutabel, aber schon Jahr 1980 hat man diskutiert, kurz nach der ADFC-Gründung in Köln, ob man neue Fußgängerzonen, die neu eingeführt werden, auch auf Achsen, wie hier so eine Ost-West-Achse durch die Innenstadt, ob man die nicht von Anfang an als Radfahrer frei macht. Die sind heute so ein bisschen grenzwertig, denn in der Zwischenzeit sind da so viele Fußgänger dazugekommen, dass man anders als vor 25 Jahren mit dem Fahrrad nicht mehr so gut durchkommt. Aber damals war klar, es gab keine Alternative, weil gleichzeitig das Thema der Einbahnstraßen ungelöst war. Gegenläufige Einbahnstraßen, tödlich für Radverkehr, damals gemacht, um möglichst viele Parkplätze reinzukriegen in den Seitenstraßen oder die Alternativen ringsherum dann auch ziemlich üble Hauptverkehrsstraßen waren. Also der Druck auf die Fußgängerzone kam in erster Linie dadurch, dass die Alternativen durch Wohnstraßen, geöffneten Einbahnstraßen und Hauptstraßen fehlten. Was jetzt meine Vermutung ist für die Zukunft, ist, dass das Thema Fahrradparken ein größeres Problem gibt. Es gibt die erste Stadt in Deutschland, das ist Freiburg, die mit einem Schild hier Fahrrad abstellen verboten, den Hotspot, wo alle Straßenbahnen, alle Fußgänger im Zentrum zusammenkommen, dann auch für ein Fahrradparkverbot ausgesprochen haben. Auch wieder kompliziertes Verfahren für B-Plan, Teilanziehung und so weiter. Und das muss natürlich dann auch kontrolliert werden. Und die anderen Bilder sind aus den Niederlanden, zum Beispiel aus Groningen, wo man dann gerade am Einkaufsabend donnerstags so einen roten Läufer hinlegt, damit nicht der Eingang des Ladens auch noch zugepackt wird von den Fahrrädern. Und das jetzt ist sozusagen ein Standard, den sieht man öfters, nämlich dass Radfahren zugelassen ist, aber gleichzeitig ein ziemlich klares, hartes Parkverbot für Fahrräder mit den entsprechenden Alternativen, dass man dann Fahrradparkhäuser dann auch in der Fußgängerzone hat. Ja, und das ist jetzt eine ganz offene Frage, da bin ich auch gespannt auf die Diskussion. Das Thema Fahrrad und die anderen Kleinfahrzeuge oder größere Fahrzeuge, das ist ja so ein Kontinuum über Pedelecs und S-Pedelecs haben wir die Diskussion. Und hier sind jetzt erstmal letztlich immer in Frankreich nicht nur die Fahrräder, sondern auch die Inliner und Roller und was alles ausgeschlossen. Wir haben auf der anderen Seite sehr viele Elektro-Kleinfahrzeuge, diese Trailer, die Gehbehinderte und das Thema Radfahrer und Menschen mit Behinderung, die also dann schlecht ihr Ding abstellen können und mal die letzten 200 Meter zum Laden laufen können, ist auch eine Diskussion, die zum Beispiel in England sehr stark geführt wird, wo ich jetzt auch gespannt bin auf die Diskussion heute. So viel also zum Thema das Thema Fahrrads. Eigentlich kann man sagen, das ist inzwischen nicht mehr kontrovers. Es gibt so ein paar kleine Städte, die immer noch Wert drauf legen oder viele, dass man bis vor die Haustür fährt hier und da steht dann auch mehr Parkplätze für unsere Gäste, keine Fußgängerzone. Bitte, während dann hier Böblingen halt die Erweiterung, auch wieder eine Bahnstraße feiert mit tollem Design und so weiter. Also das Thema geht weiter und es ist in einigen Fällen immer noch ein bisschen kontrovers. Jetzt hier haben wir auch wieder von Rolf Monheim erforscht, das Thema Regensburg, Weltkulturerbe, tolle große Altstadt. Und was neu ist, ist, dass diese Fußgängerzone enorm ausgeweitet wird. Sozusagen die Römerstadt jetzt ungefähr umfasst. Während als Beispiel, als Gegenbeispiel, es hier in Bamberg über ein Vierteljahrhundert kaum Veränderungen gegeben hat. Und diese Regelung hier in Regensburg hat man nur durchkriegen können, indem man dann auch irgendwann den Anwohnern was anbieten konnte. Es gibt also da nicht nur für Hotelgäste die Möglichkeit reinzufahren in die Fußgängerzone, die ja sonst eine harte Fußgängerzone ist, sondern auch für die Anwohner markierte Plätze, wo sie abends, also dann, wenn nicht mehr so viele Touris und so unterwegs sind, ihr Auto in der Fußgängerzone abstellen können. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt der Kompromiss, den man dort ausgehandelt hat. Ein anderes Thema, was jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen, in Zentren, denen es schlecht geht, denen es richtig schlecht geht, die also Leerstand haben, immer wieder diskutiert wird, soll man nicht die Fußgängerzone aufheben und wieder die Autos einlassen. Also hier in Prenzberg, das ist das zweite Stadtzentrum von Bergisch Gladbach, eigentlich eine wohlhabende Ecke, geht es aber den Einzelhandel trotzdem offensichtlich sehr, sehr schlecht. Und die Kommunalpolitik hat gesagt, wir wollen auch was für die alten Leute tun, die sollen nicht erst mal in die Tiefbereiche einfahren müssen. Und da hat man tatsächlich die Fußgängerzone geöffnet. Und ja, jetzt kann man interpretieren, ist die Fußgängerzone damit aufgegeben, ist die Ambition aufgegeben? Im Moment will ein Investor da was Großes bauen, aber der kriegt ziemlich Knüppel zwischen die Beine, weil die sagen, also wir wollen aber trotzdem hier ganz, ganz viele Stellplätze haben. Also da geht es hoch her und da wird um jeden einzelnen Stellplatz in der vorigen Fußgängerzone gekämpft und wenn das schief ausgeht, dann wird sich der Investor möglicherweise zurückziehen, weil er sagt, ich will jetzt ein angenehmes, attraktives Umfeld haben. Ja, also das Thema Fußgängerzone ist also in vielerlei Weise dann immer noch ein lokalen Thema. Das Feuilleton hat, wie gesagt, das ist doch alles Biedermeier für die Innenstadtbewohner und für die Touristen, die das echte Leben spielt doch draußen, da an den urbanen Achsen, wo es laut ist, wo die Konflikte ist, so die Ambition und die Dynamik und auch der Gedanke des ja, das Schöne an den schnellen Fahrrads ist natürlich weiterhin da. Das andere Thema, was diskutiert wird, ist, ob nicht diese Schönheit jetzt der Fußgängerzone, hier ist übrigens in Nijmegen und Nimwegen, wo der Kollege seinen Arbeitsplatz hat, oder wie hier nochmal in Mörs, wo die Fußgängerzone jenseits der Badanlagen diesen riesen Parkplatz hat. Also, und dann die temporäre Lösung zum Schluss, oh ja, muss auch langsam zum Schluss kommen. Das ist einmal das, was wir in Italien haben. Traditionell, 17 Uhr ist Giro, betrifft man sich auf der Hauptstraße, auf dem Platz und dann wird dann auch hier so ein Rollding mit dem Schild, Fußgängerzone mitten auf die Straße gerollt. Das heißt, die Leute, die morgens dort noch ihren Kofferraum vollgepackt haben, nach der Siesta, wenn sie ausgeschlafen haben, kommen wieder zurück, trinken Kaffee, aber dann halt ohne Auto. Also das Thema Mehrfachnutzung von Geschäftsstraßen hat Tradition. In Italien kann man was von lernen. Was aber auch ein neuer Aspekt ist, habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, ist, dass man dieselbe Straße, so sieht sie jetzt im Winter aus, im Sommer ganz anders nutzen kann. Also in Stockholm, wo es ja den kurzen Sommer noch gibt, wo es nur nicht so lange warm ist, gibt es inzwischen die Idee, dass man jeden Sommer der Straße ein neues Bild gibt, mit diesen Teilen, die man dann per Gabelstapler hinfahren kann und mit der ganzen Auslastung, die kommt. Das sind die Parklets, die man also auch ziemlich einfach hin und wieder weg schaffen kann, als Provisorium zum Testen von Straßengestaltung eine wichtige Rolle spielen. Und diese temporären Lösungen gibt es tolle Beispiele, also die gesperrten Seine-Ufer-Straßen kontinuierlich oder quasi nur in den Sommerferien in Frankreich oder dann auch mal ein ganzer Stadtteil, einen Monat autofrei. Das ist das, was für Berlin mal geplant war, was bisher nur in Korea und Taiwan als Eco-Mobility-Festival ausprobiert wurde. Tag des guten Lebens, kölsche Spezialität, die Kölner Einwohnerschaft selbstverliebt und feiert sich gerne. Das geht so ein bisschen rein um durch die Stadtteile. Das ist immer ein Stadtteil, einmal im Jahr, einen Sonntag autofrei hat, wo sich dann alles drauf stürzt. Wir haben das letzte Mal hier in Köln-Deutz 60 Nachbarschaftsinitiativen gehabt, wo sich die Nachbarn kennenlernen. Also eine tolle Sache, die halt den Skeptikern kein Problem macht, auch wenn hier in einem Stadtteil, wo die Uniklinik und die Ärzte sind, sehr viel dagegen geklagt wurde, gegen diesen einen Tag. Aber auf der anderen Seite dann auch, die einfach die Fantasie anregt und Bilder produziert, wo man sieht, was es sonst noch alles gibt. Trotzdem muss man sagen, jetzt aus mitteleuropäischer Sicht, die ganz großen Fußgängerstädte sind woanders. Dieses Beispiel des Broadway aus New York City mit der Story von Jan Gehl kennen Sie wahrscheinlich alle. Aber auch hier zum Beispiel in London hat man mal an einem Club 44.000 Fußgänger pro Stunde. Hier ist ja so ein Grün an dem Club Oxford Circus, wo jetzt die Diskussion wohl dahin geht, dass man die Busse rausnimmt, obwohl es eine wichtige Busachse ist, um einfach genug Platz für die Fußgänger zu haben. Also auch ein Trend gegen den ÖPNV hin zu ausreichender Kapazität als neue Fußgängerzone. Da werden wir gleich wahrscheinlich noch was von hören, Maria-Hilfe-Straße in Wien. Also wenn man erstmal die Parkplätze raus hat, wie hier, wo die großen Londoner Museen sind, oder dann die Bahnhofstraße von Wien sozusagen, hat man unendlich viel Platz, wo es dann auch nicht so sehr stört, wenn man LKW lädt oder so. Das ist der Trend. Und dann zum Schluss einfach nochmal Hinweis als Reisetipp, vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, bis so die längste Fußgängerzone Europas in Brüssel fertig ist, eine Stadt, der man das vor wenigen Jahren überhaupt nicht zugetraut hat, dass sie so einen großen Sprung machen. Und diese Quartiere, autofreie Zentrum oder ein ganzer autoreduzierter Quadratkilometer, das wird in vielen Städten gerade geplant, Oslo, Madrid und so weiter, auch in Verbindung damit, dass es da oft einen politischen Wechsel gibt und eine neue Bürgermeisterin sagt, jetzt endlich wollen wir mal was für die Fußgänger tun. Immerhin sind das alles Wähler und es in keiner Personengruppe gibt so viele Wähler wie bei den Fußgängern. Also das ist einfach mal zum Schluss ein interessantes Bild. Fußgängerzone, tolle Sache. Ich glaube, ohne dass es die gäbe, sähe es anders aus. Interessant sind vor allem, wie viele Sozialkontakte, die dort sind, denn nichts interessiert die Menschen so wie die anderen Menschen, wie der Jan Gehl das gesagt hat. Dann wäre ich erstmal durch. Ich habe das Fazit, denke ich, kann ich mir sparen. Bin jetzt auch ein bisschen zu spät dran, kurz vor 12. Erstmal danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Fußgängerzonen wieder für Autoverkehr zu öffnen. Wir haben von Begegnungszonen gehört, also ganz verschiedene Trends, die sich entwickeln zurzeit. Es gibt gar keine so eindeutige Strategie. Man muss vielleicht auch gucken, wo man welche Theorie sozusagen anwendet, an welchem Ort. Für mich wäre jetzt nochmal die Frage, im Verhältnis zu dem Thema Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr, wohin kann sich das in Zukunft entwickeln? Wir hatten jetzt im Rahmen unseres Projektes die Idee, wir bringen den Radverkehr wieder in die Fußgängerzone rein, dort, wo er sich meistens schon aufhält, denn so richtig rauszukriegen ist er schwer. Es gibt teilweise auch die Idee, dort auch wieder eine Separierung zu schaffen, also naja, wie so eine Art Radweg durch die Fußgängerzone durch, das ist ja kritisch zu sehen. Für mich wäre jetzt die Frage, wie siehst du den Trend sozusagen, also im Blick in die Zukunft, wohin könnte es sich entwickeln?
Also erstmal gibt es den Trend, dass der Radverkehr überhaupt eine Rolle spielt, ernst genommen wird. Und das hat damit zu tun, dass dieses simple Entweder-Oder, entweder Auto oder Fußgänger, aufgeweicht wird, weil da plötzlich was Drittes ist. Oder eigentlich das Vierte ist. Das Dritte, das haben wir mit den Straßenbahnen und Bussen in den Fußgängerzonen hier und da schon länger. Und das ist etwas, was einem als Planer natürlich sehr zu entgegenkommt, denn dieses stupide Entweder-Oder, Ordnung schaffen um jeden Preis, ist eigentlich meist nicht das, was das beste Ergebnis ist, sondern es geht eigentlich oft darum, vom Entweder-Oder zum Umzukommen. Also wie kriegt man verschiedene Dinge unter einen Hut, über Zeitregelungen zum Beispiel oder eben darüber, über gegenseitige Rücksichtnahme. Und da muss man einfach sehen, dass obwohl die Verkehrsberuhigung jetzt als Idee und als so schon etwa 40 bis 50 Jahre alt ist, also im Vergleich zu der großen Revolution fürs Auto 80 bis 90 Jahre auch schon ziemlich lang her, dass wir da jetzt in den letzten 10 Jahren mit diesem Schlagwort Shared Space einfach sehr viel mehr in unserem Handwerkskoffer haben, um dann auch maßgeschneidert diese intelligente Mischungen auch planen und designen und evaluieren zu können. Also das ist, glaube ich, die Hauptveränderung, das ist der Trend, dass diese simple Entweder-Oder, Schwarz-Weiß, dadurch, dass man jetzt einfach bessere Planung machen kann, sage ich mal jetzt auch für meine Zunft, auflöst und ziemlich genau weiß, wie viel Autoverkehr verträgt eine Fußgängerzone, wenn ich sie neu einrichte, in kleinen Städten, wo es dann also oft in Richtung Begegnungszone geht und nicht mehr Richtung traditionelle Fußgängerzone. Und wie kann ich dann auch reagieren, wenn etwas aus dem Ruder läuft?
Gibt es nach deiner Meinung eine Differenz da zwischen größeren Städten und kleineren Städten, dass man sagt, in kleineren Städten funktioniert möglicherweise eine Mischung besser und ist vielleicht auch mehr angebracht, was auch die Kaufkraft anbelangt. Und in größeren Städten, wie zum Beispiel London oder New York, zu sagen, dort schaffen wir wirklich weite Bereiche, die nur Fußgängern vorbehalten sind?
Ah, ja, also erstmal die ganz großen Städte sind die natürlich mit der enormen Fußgängerdichte. Also das Thema der Flächengerechtigkeit stellt sich da in den Zentren der ganz großen Städte, in den asiatischen Megacities sowieso ganz anders. Aber sonst sind die großen Städte jetzt mal auf Deutschland bezogen, wenn ich mal an Hamburg oder München, Köln, Berlin denke, eher ein bisschen vorsichtig damit, jetzt zu große Risiken einzugehen, weil sie so viele Wahlmöglichkeiten. Sie haben so viele Hauptverkehrsstraßen, Geschäftsstraßen, sowas. Da sag mal, an dieser Ecke da, die Marstenstraße in Schöneberg oder die Bergmannstraße in Kreuzberg, da probieren wir was aus. Die kleine Stadt hat eine andere Situation. Die muss richtig kämpfen um ihre Kaufkraft und Relevanz und in der Konkurrenz zu anderen Städten. Und die werden dann plötzlich manchmal sehr, sehr mutig, weil es um einen Marktplatz und eine Bahnhofstraße geht. Und wenn sie da nichts dran tun, dann geht es weiter bergab. Also die machen manchmal unmögliche Sachen, wo man als Planer erstmal denkt, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann aber über städtebaulichen Wettbewerb und Konsultation mit der Einwohnerschaft geht es dann doch. Also so gesehen, die große Innovation, auch wenn es da tolle Bilder jetzt aus Wien oder aus London gibt, die richtig spannenden, mutigen Sachen sind oft gerade in den Kleinstädten. Und in den Kleinstädten hat man halt die Tradition, jetzt, dass man vor das Schaufenster fährt. Und da ist also der Wunsch, sich zu engagieren, auch mit ein bisschen Falschparken klarzukommen, dann sehr viel größer als da in der Großstadt, wo alles ganz strikt reglementiert werden muss.
Du hast ja gesagt, wir wissen, wie viel Autoverkehr quasi fußverkehrsverträglich noch ist in diesen Zonen. Jetzt sitzen wir beide in einer Arbeitsgruppe FGSV, Fuß- und Radverkehr auf gemeinsamen Flächen. Und meines Erachtens wissen wir es dort ja genau nicht. Ja? Wir finden eigentlich viel zu wenig Forschung auf dem Gebiet, zu sagen, wo ist eigentlich, ja, wie viele Fußgänger können noch da sein? Du hattest Köln genannt, wo die Straße ist, wo du selber sagst, ja, da sind so viele Fußgänger unterwegs, das können wir zur Hauptverkehrszeit niemals für den Radverkehr freigeben, das kann nicht funktionieren. Also wir können es freigeben, aber der Radverkehr würde nicht durchkommen, weil es einfach viel zu viel Fußgänger. Also dieses Verhältnis, wie viel Radverkehr verträgt Fußverkehr und andersrum, da fehlt uns meines Erachtens noch an Forschung. Da, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber da brauchen wir einfach viel, viel mehr Wissen noch, das wir offensichtlich im Autoverkehr schon haben. Also so wie du es dargestellt hast, Autoverkehr, Fußverkehr, da wissen wir es ziemlich gut. Aber genau diese Frage, wo ist hier die Grenze, wo man sagen kann, hier können wir noch öffnen, hier kann es verträglich gemeinsam auf einer Fläche funktionieren und ab welchem Punkt Fußgänger oder Fahrradfahrer funktioniert es einfach nicht mehr. Und da fehlt es einfach meines Erachtens noch an Wissen.
Da gibt es tatsächlich viel Wissensdefizite, aber im technischen Regelwerk, auch wenn man nicht viel weiß, muss man ja da irgendwie ein paar Empfehlungen geben. Da sind wir beide ja in diesem Arbeitskreis Fuß und Rad auf gemeinsamen Flächen. Basteln wir da dran. Also es gibt so ein paar Erfahrungswerte, so Kennziffern, wo man sagt, eine gewisse Fußgänger- und Radfahrerdichte pro laufenden Meter Breite von Hauswand zu Hauswand ist etwas, was problemlos geht, was irgendwann überhaupt nicht mehr geht, und dann gibt es einen ganz, ganz großen Graubereich dazwischen an diesem Quotienten, wo man sagt, naja, also das geht, indem man miteinander Rücksicht nimmt. Immer ist die Sozialkontrolle auch so, dass Radfahrer immer von selbst absteigen, wenn sie dann auch nur eine kurze Strecke haben. Das sieht zum Beispiel am Rheinufer irgendwie ganz anders aus, wenn Leute da irgendwie hunderte von Kilometern gefahren sind und dann irgendwo zwischen Mainz und Koblenz und Bonn und Köln und Düsseldorf haben die leider 60 Kilometer Slalom fahren zwischen Fußgängern auf Rheinpromenaden hinter sich. Das ist dann kritisch, aber in Fußgängerzonen geht das noch. Und dann gibt es noch so ein paar Erfahrungen, dass quer zur Fußgängerzone weniger problematisch als längs. Also der klassische Unfall ist, Radfahrer überholt den Fußgänger und der tritt aus irgendeinem Grund gerade zur Seite und der Radfahrer fällt in die Beine rein. Also das ist so der klassische Unfalltyp. So sehr viel passiert nichts, aber der Unfalltyp ist doch ziemlich häufig. Und dann ist die Frage, kann der Radfahrer weit genug drumherum fahren und fährt er dann auf jeden Fall langsam? Das sind so ein paar grobe Kennziffer, die wir dann diskutieren und wo wir jetzt gucken müssen, wie valide ist das auch ein Beispiel. Da sind wir jetzt natürlich sehr gespannt auf die Ergebnisse des Projektes, die uns dann für den neuen Stand der Technik weiterhelfen.
Ja gut, vielleicht direkt im Anschluss daran, Matthias Garter hier aus Erfurt. Die Frage zum Thema Verkehrssicherheit oder überhaupt Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Das hast du gezeigt, es gibt diese unterschiedlichen Typen, reine Fußgängerzone bis zur Begegnungszone. Kann man da irgendwie was in Hinblick auf Verkehrssicherheit sagen? Gibt es da Konflikte oder ist eigentlich alles, regelt sich alles von selbst?
Also erstmal muss man sagen, aus der Tatsache heraus, dass da fast nie schnell gefahren wird, sind Menschen offensichtlich in der Lage, besser zu reagieren als beim Autoverkehr, der schnell fährt. Denn beim Autoverkehr kann man ja sagen, dass fast alle Unfälle dadurch entstehen, dass dieser Faktor Geschwindigkeit diesen Überraschungseffekt hatte, dass Leute nicht mehr reagieren können. Also in der Interaktion Fußgänger und Kfz kann man sehen, dass bis 20 km/h ist es erstaunlich sicher, vielleicht auch weil die Unfallfolgen nicht so groß sind. Also das trifft jetzt für die Fußgängerzone zu, also auf den ersten Blick würde man sagen unproblematisch, auf den zweiten Blick allerdings dann doch problematisch, weil das hat was mit Vulnerabilität, also Verlässlichkeit von alten Leuten zu tun, das hat damit zu tun, dass Leute im hohen Alter nicht mehr gut hören können und sich dann auch einfach Angst haben, auch eingeschränkt sind, wenn sie nicht mehr nebeneinander laufen können, das haben wir auf diesen Gehradwegen und vor allem, dass Kinder nicht mehr so frei rumlaufen können, sondern müssen da sozusagen am Händchen genommen werden, weil da Radfahrer sein können. Das übrigens ist etwas, was man vielleicht in der Fußgängerzone noch nicht so hart hat wie an so Promenaden, so Flusspromenaden und so etwas. Die wird man eigentlich da mit reinnehmen. Also die qualitativen Dinge, was alles unter Lebensqualität fällt, ist einfach so, dass Radverkehr dann schon kräftig stört. Mir fällt jetzt der Fall Miltenberg ein, wo man lange diskutiert hat. Wir haben auch so eine Mainpromenade, wo es zu bestimmten Zeiten das überhaupt kein Problem ist, da sind so wenige Radfahrer und Fußgänger, aber dann eben sonntags nachmittags Sattel voll, dass daraus der Forderung gab, die parallele Landesstraße auch fahrradfreundlich zu machen. Und sonst hat man immer gesagt, wozu brauchen wir da eine Radverkehrsanlage, wir haben auch diese Mainuferpromenade. Aber die Konsequenz ist, dass wenn man da Qualität reinbringen will, muss es für die Zeiten, wo viele Fußgänger unterwegs sind, eine Alternative parallele für den Radverkehr.
Jetzt gleich nochmal zwei kurze Fragen und zwei kurze Antworten und dann geht meine Mittagspause.
Ja, mein Name ist Jörg Hartung, ich komme aus der Stadt Hernmünden, eine historisch gewachsene Stadt mit sehr engen Straßen, hohem Anteil an Radtourismus, insbesondere in den Sommermonaten durch die Fernradwege. Ich habe aber auch das Problem, dass ich durch den Ladenbesatz und diese engen Straßen und das flächenhafte Denkmal sehr viel an Lieferverkehr drin habe. Wir haben sehr liberale Lieferzeiten in unserer Fußgängerzone, sofern sie überhaupt noch den Namen verdient. Würden Sie sich eher dafür aussprechen, dass sich zumindest eine Verkehrsart komplett ausschließen sollte, wenn ich zumindest die zu Fuß gehenden und die Radfahrer dort auf dieser engen Fläche verkehrssicher durchführen möchte? Oder ich habe halt dieses Spannungsfeld wiederum mit dem Handel, dass ich ansonsten den Kraftverkehr nicht ganz ausgeschlossen bekomme bei uns.
Also erstmal die Anbindung ausschließen geht natürlich gar nicht. Die Versorgung muss sein. Die Frage ist nach den Zeitintervallen. wann das ist. Anderswo ist es auch eine Frage, wie laut der LKW ist und auch diese Rollwagen, die da vom LKW bis zum Supermarkt fahren. Da gibt es viele Versuche, das mit dem Lärm runterzukriegen durch Elektro-LKWs. Aber eigentlich, wie gesagt, als Planer würde ich erstmal nicht dieses Entweder-Oder-Denken, was verbietet ich wem, sondern zu schauen, wie man das unter einen Hut kriegt. Und die Frage ist nach den Alternativen, dass zum Beispiel Leute nicht radelnd durch Hahnmünden fahren, sondern die Möglichkeit haben, in der Fahrradbox ihr Fahrrad mit Gepäck abzustellen als ein Angebot und dann zu Fuß unterwegs zu sein. Oder wenn sie flott durch wollen, halt eine gute Umfahrung dieser kritischen Bereiche.
Ja. Mein Name ist Eberhard Tölger vom Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen e.V. Ich habe eine Frage an Sie. Sie haben es ja teilweise schon angesprochen. Wir haben ja sehr viele Fußgänger und auch eine sehr alternde Gesellschaft. Und es ist logisch, dass bei vielen Fußgängern, bei den Älteren insbesondere, auch die Sehkraft nachlässt, das Gehör nachlässt, die motorische Mobilität nachlässt und Einschränkungen mit sich bringt. Und wenn wir jetzt den Radverkehr haben und vielleicht noch eine gewisse E-Mobilität, die ja sowieso kaum zu hören ist, auch für Blinden, wie sollen diese Verkehrsteilnehmer sich aufeinander absprechen? Denn es ist ja auch so, es wird ja hier gerade bei diesen Begegnungsflächen, Chaspés, immer darauf verwiesen, auf den sogenannten oder die Verständigung per Blickkontakt, der ja gar nicht möglich ist. Ich sehe hier sehr große Konflikte. Wie soll das geregelt werden? Wie wollen Sie sicherstellen, dass auch gerade vor dem Hintergrund der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine sichere Nutzung dieser Fußgängerzone möglich ist?
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen. Ich mache einiges einmal ganz kurz. Zum Beispiel, dass man mit dem Langstock den taktilen Kontrast eine Kante hat, um nicht auf eine Fahrbahn zu laufen. Das ist erstmal ein Thema. Haben wir jetzt uns, glaube ich, hier mit Radverkehr nur indirekt zu tun. Das ist Sachen von speziellen Sachen von Bodenindikatoren, auch dem Kontrast für die stark Sehbehinderten. Hier geht es jetzt vor allem um das Akustische. Im Übrigen, Blickkontakt ist auch sonst zu Autofahrern mehr so eine Fiktion, weil die Windschutzscheibe so spiegelt, dass man den Leuten nicht in die Augen gucken kann, sondern ist dann mehr eine Frage von Körpersprache, dass also Leute sehen, das Auto bremst ab oder hören, das Auto bremst ab. Ich denke, im Längsverkehr, wo schnell gefahren wird, haben wir den Stand der Technik, wo dann auch durch Bodenindikatoren, also so eine raue Mittelstreifen, für beide klar ist, wo also ein reservierter Bereich für Fußgänger, Blinde und stark sehbehindert ist und dass sich das nicht einfach so mischt mit dem Radverkehr. Jetzt in Fußgängerzonen haben wir das jetzt oft nicht. Und das ist ja wirklich ein ungelöstes Thema. Was jetzt allerdings die Elektromobilität angeht, weiß ich, dass es da auch Forschungsprojekte gibt, wie man sozusagen angenehme Geräusche von Insektenschwärmen oder so etwas künftig nicht nur beim Elektroauto hat, die haben ja sowas schon, sondern auch beim Pedelec eingeführt wird. Das heißt, eine gewisse akustische Orientierung, dadurch, dass das Elektrofahrrad nicht so ganz lautlos ist, ist schon in sehr ernsthafter Diskussion. Aber sonst, denke ich, ist das weiterhin eine Frage, wie ich auch schon sagte, mit Kindern, die mal laufen müssen oder Leute, die schlecht hören können, dass das eine Frage der Fahrgeschwindigkeit und Radverkehr ist und dass man dann auch, wenn man dann überholt, in großen Bogen überholen kann, das nicht so eng ist.
So ist das. Ein gutes Miteinander ist immer wichtig, vor allem ein rücksichtsvolles. Ich danke sehr für diesen anregenden, einführenden Vortrag. Jetzt lade ich Sie gerne ein in die Mensa. Wie gesagt, die Essenmarke, ich stelle mich jetzt hier vorne hin. Die Mensa befindet sich also im Erdgeschoss hier drüben in diese Richtung. Unsere Studenten würden Sie führen. Wie gesagt, ein Essen und ein Freigetränk nach der Mittagspause. Gibt es dann Erfahrungen aus Österreich? Der Herr Romano wird dann hier einige Beispiele vorstellen. Bis dahin.